Hey, jemand von euch schon Leber dran gehabt? Wow, ihr seid wissend, ich bin unwissend. Also mir hat man nie Leber dran gegeben. Nein. Trotzdem starten wir in die dreiteilige Predigtserie und denken über das Buch Jona nach. Und das Buch Jona fängt abrupt an im Alten Testament und es hört noch abrupter auf. Es ist relativ kurz, hat 4 Kapitel und ist die bekannte Geschichte, wo der Jona von Gott den Auftrag überkommt und dann in die andere Richtung geht. Also er folgt nicht und dann wird er von dem, also zuerst vom Sturm ereilt, nachher vom Fisch verschluckt und dann der Fisch ist dann das Wassertaxi, bringt ihn wieder zurück auf Feld 1. Und dann kommt Kapitel 3 und 4, wo dann der Jona zwar hässig, aber doch das umsetzt, was Gott ihm beauftragt hat oder in Auftrag gegeben hat. Und wenn man so über den Jona nachdenkt, dann ist natürlich für die meisten Leute die erste Frage, also geht da überhaupt, dass ein Mensch von einem Fisch verschluckt wird? Das wird jetzt nicht unser Hauptpunkt sein in dieser Predigtserie. Das ist ja mehr eine Vorderbühne-Geschichte. Auf der Hinterbühne spielen ein paar andere Sachen und wir gehen eher dem auf die Spur. Aber für alle, die das interessiert, kann ich es ganz kurz sagen. Tatsächlich, also ich habe das gelesen, soll es gehen, ungefähr vor 100 oder 120 Jahren, ist irgendwo auf dem Meer ein Walfang unterwegs gewesen. Damals natürlich nicht mit den Schiffen, die wir heute kennen, sondern so kleine Bötchen. Und dann haben sie da einen Wal verwischt. Und der Wal ist natürlich hässig geworden und hat da um sich geschlagen. Der Bötchen ist gekentert und in der Taube hat er tatsächlich einen Mann verschluckt von dieser Walfanggruppe. Und dann haben sie aber den Wal, der ist schon halb tot gewesen dann, und dann haben sie tatsächlich dann können zu dem Schiff irgendwie transportieren und haben den zerlegt. Und dann ist der Mann wieder vorgekommen, ungefähr nach 20 Stunden oder so, natürlich bewusstlos, aber 14 Tage später ist er wieder fidel gewesen. Aber ich glaube nicht, dass wir das mal probieren, ob es wirklich geht. Können wir weglassen. Uns interessiert jetzt weniger die Frage von dem Fisch und so weiter, sondern was ist eigentlich die Message von dem Jona-Buch? Und es gibt Theologen, die sagen, das hat gar nicht stattgefunden, das ist nur ein Gleichnis. Irgendjemand hat das aufgeschrieben als Bild, weil man etwas vermitteln will. Und andere Ausleger sagen, doch, das hat stattgefunden, das ist ein geschichtlicher Bericht. Und der Jona hat dann selber berichtet, weil er ja die Hauptfigur ist. Und ich neige eher zum geschichtlichen Bericht, es spielt aber keine Rolle, wie man das Buch versteht, ob das eine Allegorie oder eine Gleichnishandlung ist, ob man es so sieht oder tatsächlich als realer Bericht. Ich werde dann in 3 Wochen oder also in der dritten Predigt noch sagen, wie es wahrscheinlich weitergegangen ist und warum ich glaube, dass eher ein geschichtlicher Bericht ist. Aber das sparen wir uns auf den Schluss. Das Jona-Buch ist interessant aufgebaut, nämlich so, dass die ersten 2 Kapitel etwas berichten und dann, habe ich vorher schon gesagt, geht es zurück auf Feld 1 und dann kommt Kapitel 3 und 4. Und es ist also wirklich interessant zu sehen, dass der Anfang von Kapitel 1 und der Anfang von Kapitel 3 fast identisch ist. Und ich habe es hier auf einer Tabelle, ihr seht es da drauf, das ist Kapitel 1, Kapitel 3 rechts und immer in den ersten 3 Versen kommt eigentlich, passiert genau das Gleiche. Zuerst zeigt Gott etwas, also gibt einen Auftrag, nachher, also im Vers 2 wird der Auftrag kurz beschrieben und im Vers 3 ist im Jona seine Reaktion. Und am Anfang handelt er gerade anders, also gegen den Auftrag und im Kapitel 3 geht er dann tatsächlich nach Ninive. Jetzt, heute, ich habe so 3 Teile gemacht aus dem Jona-Buch, heute denken wir, so über den Titel oder unter dem Titel über ein paar Aspekte noch Jona und Gottes Reden. Nächstes Mal, am nächsten Sonntag, werden wir darüber reden, Jona und Gottes Welt. Und am dritten Sonntag reden wir darüber, Jona und Gottes Gnade. Oder unsere Beziehung zu Gottes Gnade, wenn wir es auf uns übertragen. Jetzt fangen wir an, steigen ein mit der ersten Beobachtung. Es gibt da am Anfang einen Auftrag. Und zwar lesen wir im Kapitel 1, Vers 1 und 2. Das Wort des Herrn, das ist in den vielen Bibeln gross geschrieben, Herrn, weil dort der Begriff Jahwe steht, der hebräische Begriff, Gottes Name, Jahwe. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Das war der Vater, der kommt sonst nie mehr vor. Und der Auftrag ist, oder Gott sagt zum Jona, auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Jetzt zuerst einmal eine zeitliche Einordnung. Die Jona hat ungefähr um 790 bis 750 vor Christus in dieser Zeit gelebt. Damals war Israel nicht ein Volk oder ein Staat, wenn man so will, sondern teilt. Also nach dem König Salomo hat es ja zwei Reiche gegeben, das Reich Juda und das Reich Israel. Und der Jona war im Reich Israel tätig. Ein Kollege von ihm, auch Prophet, ist der Amos. Also wenn du so ein bisschen Message lesen willst, die damals so gegeben worden sind, vor allem auch an König Jerobeam, der damals in Israel König war, dann kannst du auch Amos lesen. Dort hat es noch mehr Inhalt drin. Der Jona ist ja mehr dann eben seine Geschichte, sein Erleben. Jetzt ist Israel schwer bedrängt worden. Und zwar habe ich hier eine Karte. Und alle die roten Linien, die ihr darauf seht, die sind heutige Staatsgrenzen. Also da ist der Irak in der Mitte, seht ihr hier angeschrieben, Syrien. Und da, der Flecken da hinten runter, ist Israel. Jetzt, hinten, da in der Nähe von Bagdad, gerade rauf, da ist Mosul. Und also die heutige Stadt Mosul, ungefähr dort, ist Ninive gsi. Also es gibt offensichtlich noch Ruinen. Ich bin nie selber dort gsi, aber ich habe gelesen, dass man die Ruinen noch anschauen kann von Ninive. Ninive selber ist sehr eine alte Stadt. Also die kommt schon in der Genesis, im ersten Buch von der Bibel vor, dass einer die Stadt Ninive aufgebaut hat. Und das war dazumal dann die Hauptstadt gsi, beziehungsweise vom Assyrischen Reich. Die Hauptstadt. Jerusalem, da hinten irgendwo, ganz am Meer raus. Und wenn man die rote Linie von heute wegnimmt, dann sieht sie so aus. Dann siehst du darauf die dunkelgrüne, nein, zuerst hellgrüne, ist es damals Assyrisch Reich gewesen. Und das war ein Weltreich gewesen. Also das ist nicht zu vergleichen jetzt mit unseren heutigen Weltreich, sagt China, Amerika oder so, sondern das ist wirklich, also es hat eigentlich neben dem nichts mehr anders gegeben. Die haben quasi die ganz damalig bekannte Welt, zumindest im Mittleren Osten, beherrscht. Und man sieht darauf, das ist relativ gross. Und gerade dort, wo Assyrien steht, darunter ist die Stadt Ninive. Die Stadt Ninive war das Zentrum, wo auch der König gewohnt hat oder gelebt hat, von dem Grossreich oder Weltreich Assyrien. Und dunkelgrün ist da, wo sie expandiert haben. Und wenn du jetzt nach links schaust, dort wo Kanaan steht, dann, also am Mittelmeer, dann sieht man, es wird dort ziemlich grün. Also das Grüne kommt oben runter. Und zur Zeit von Jona ist Israel, also das Nordreich, wo der König Jerobeam der Zweite geherrscht hat, die haben zu dieser Zeit müssen Tribut zahlen. Also es ist nicht so scharf besetzt worden, beziehungsweise vernichtet worden, der Königreich Israel, sondern die haben noch einen König, also die Assyrer haben noch einen König gelassen, aber also sind trotzdem eigentlich als Besatzungsmacht dort gewesen, die mussten Tribut zahlen. Es sind ganz verwirrende oder wirre Zeiten gewesen, wieder mit Abfallen von dem König und so weiter, da ist ein bisschen hin und her gegangen. Ein bisschen später, also um 720 herum, haben dann die Assyrer gesagt, jetzt lange, jetzt haben wir die Nase voll, jetzt wird abgeräumt und dann ist die grosse Zerstörung gekommen und auch Deportation. Also dann hat sich eigentlich der Staat Israel aufgelöst. Jetzt die Assyrer, das ist zu dieser Zeit sehr, also neben dem, dass sie die Weltherrschaft so ein bisschen inne hatten, neben dem sehr auch ein brutales Regime gewesen, das dort geherrscht hat. Und in Ninive, eben im Zentrum von dem Reich, wo der König gelebt hat. Hat es natürlich auch Armee gegeben und so weiter und ja, was es so gibt in so einem Staat. Und wie das damals gelaufen ist, also auch wie die Assyrer geherrscht haben und vor allem auch mit sogenannten Finden umgegangen sind, oder wie sie eben Länder eingenommen haben und dann mit diesen Leuten umgegangen sind, die haben die nicht nur ein bisschen versklavt oder so, sondern das war eigentlich ein Terrorstaat gewesen. Und ich lese da ein paar Sätze vor, wie das ungefähr, wie die da gehandhabt haben. Das ist nicht ganz jugendfrei, aber ich glaube, da können wir uns zumuten. Weil wenn man so ein Jona-Buch liest, dann denkt man, ja komm easy, ich meine, kannst du jetzt auch schnell auf Ninive und so und haltest deine Predigt. Die hat ja nur einen Satz, ist ja die Predigt gewesen, gell? Creep cool, Jona. Nein, das ist ein bisschen anders gewesen und ihr werdet es gerade merken, warum. Und die Jona hat da so alle Gründe gehabt, um in eine andere Richtung zu reisen. Bei diesem Auftrag. Ich lese hier vor aus einem Ausleger, also einem Ausleger, der hier so ein bisschen beschreibt, wie die Assyrer funktioniert haben. Die Geschichte Assyriens ist so blutrünstig und grauenvoll wie kaum etwas anderes, was wir kennen. Wenn sie Feinde gefangen genommen hatten, schlugen die Assyrer ihnen mit Vorliebe beide Beine und einen Arm ab, damit sie dem sterbenden Opfer zynisch die verbliebene Hand schütteln konnten. Freunde und Verwandte wurden gezwungen, die abgeschlagenen Köpfe ihrer hingerichteten Lieben öffentlich auf Stangen durch die Straßen zu tragen. Die Assyrer rissen den Menschen die Zunge heraus und streckten die Leiber der Gefangenen mit Seilen, um ihnen anschließend bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen, die darauf an der Stadtmauer aufgehängt wurde. Sie verbrannten Jugendliche bei lebendigem Leib. Diejenigen, die die Zerstörung ihrer Städte überlebten, wurden auf grausame Art versklavt. Man bezeichnete das Assyrische Reich daher auch als einen Terrorstaat. Ich verstand den Jona, dass der gesagt hat, keine gute Idee auf Ninive. Gar keine gute Idee. Also da muss man ja sagen, das war so etwas wie ein Himmelfahrtskommando damals. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt musst du dir vorstellen, die Jona kommt aus dem Ecke dort am Mittelmeer unten, aus dieser Provinz, wo damals noch nicht total vernichtet war, sondern eben noch Tribut zahlt hat und so, aber doch unterjocht worden ist. Geht er auf, also muss er auf Ninive ins Zentrum und dann sagen, hey Leute, ihr liegt falsch, Gott ist verrückt auf euch oder er hat gesehen, ihr seid böse und in 40 Tagen werdet ihr vernichtet. Das kommt nicht gut raus. Das ist, der Zweite Weltkrieg ist ein bisschen näher, oder? Das ist etwa vergleichbar, wie wenn jemand, sagen wir mal 1943 oder 1942 in Berlin irgendwie auf einem grossen Platz hätte müssen sagen, hey, Hitler, Nazis, in 40 Tagen gehen die runter, Gott ist gegen euch und so. Also da überlebst du nicht lange, oder? So etwas. Macht absolut nichts Sinn an dem Auftrag, den die Jona hier von Gott kassiert. Es ist wieder jegliche Vernunft, so etwas zu machen. Ich habe es extra vorgelesen, um zu zeigen, dass das nicht einfach so ein bisschen ungehorsam war vom Jona, sondern es steht wirklich entgegen jeglicher menschlicher Logik, dass er jetzt hier nach Ninive geht. Also es war ein Himmelfahrtskommando ohne Ende. Manchmal gibt Gott uns einen Auftrag, der wieder jegliche menschliche Logik ist. Also wenn du das Neue Testament liest und dann so liest, dass Jesus sagt, lieb deine Feinde, tue wohl denen, die dich plagen. Das ist jetzt völlig wieder jegliche menschliche Logik, oder? Also ist etwas völlig unvernünftig. Jemandem dienen, der es nicht verdient hat. Jemandem vergeben, der mich verletzt. Nein, wir müssen doch das regeln. Und wenn du mich verletzt, dann musst du mal, also zuerst musst du dich mal entschuldigen, vorher geht gar nichts. Das wäre doch menschliche Logik. Aber wenn man so die Botschaft von Jesus liest, dann widerstrebt das einem auf jeder Ebene. Es geht völlig gegen den Strich. Wir neigen dazu, uns zu rächen. Wir neigen dazu, zum Gerechtigkeit einfordern und so weiter. Und Jesus sagt, der Auftrag falls du Nachfolgerin oder Nachfolger bist von mir, ist der Auftrag völlig ein anderer. Und der geht gegen deine Logik. Manchmal gibt Gott uns Aufgaben oder Aufträge, die widersinnig erscheinen nach menschlicher Logik. Es ist eben göttliche Logik und das funktioniert komplett anders. Gehen wir weiter in die Geschichte von Jona. Der Jona reagiert auf den Auftrag und wir lesen Folgendes. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Tarsis, das ist vermutlich eine Stadt oder ein Küstenort an der spanischen Küste. Ich bin nicht ganz sicher, ob es noch am Mittelmeer ist oder schon über Gibraltar raus und raus am Atlantik. Auf jeden Fall, und das ist die Message bei dieser ganzen Geschichte, Tarsis ist nicht nur in die andere Richtung, sondern am äußersten Ende der damalig bekannten Welt. Also zumindest für die Leute, die haben ja nicht gewusst, wenn du weiterfährst, gehst du nicht über Kanten runter, sondern kommt Amerika, da haben die nicht gewusst, sondern Spanien hat die Welt aufgehört. Er geht in die andere Richtung. Als er in die Hafenstadt Jaffa kam, oder Joppe oder Jaffa, lag dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsis zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Schwierig, oder? Schwierig. Der Jona läuft Gott davon. Man könnte sagen, es gibt zwei Arten, wie man Gott davonlaufen kann. Übrigens, der Paulus beschreibt diese Arten auch. Im Römerbrief Kapitel 1 ist die eine Art und im Römerbrief Kapitel 2 ist die zweite Art, wie man Gott davonlaufen kann. Oder man könnte auch ein anderes Bild anziehen, nämlich das Gleichnis der verlorenen Söhne. Du hast richtig gehört. Das Gleichnis, Lukas 15, von den verlorenen Söhnen, wo Jesus mal erzählt hat. Zwei Arten, wie man Gott davonlaufen kann. Der jüngere Sohn, der sagt, sorry Vater, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben, gib mir Kohle, wann ich brauche. Ich brauche eigentlich nur Kohle, dich brauche ich nicht. Und ich finde meinen Weg selber. Und ich gehe auch meinen Weg selber. Das ist die Variante 1, wenn man vor Gott davonlaufen kann, sagen, Gott, ich brauche dich nicht, vergiss es, ich regle das schon selber. Die zweite Art, wie man auch vor Gott davonlaufen kann, ist beim älteren Sohn beobachtbar. Er ist zwar im Vaterhaus, oder jetzt übertreibt, bei Gott, aber sein Herz ist zornig. Seine Beziehung zum Vater ist nicht so, wie sie eigentlich müsste sein. Die ist nicht vertrauensvoll, sondern sein Herz ist zornig. Der jüngere Sohn rennt davon, der ältere Sohn bleibt. Er folgt zwar im Vater, er schafft ja auch mit im Haus, aber im Herz ist er zornig. Und er denkt auch in der Kategorie so, ich komme zu wenig über. Du gibst mir zu wenig. Mir steht etwas anderes zu. Und dem Lump, dem gibst es. Das geht jetzt gar nicht. Also er funktioniert auf der Ebene von vergleichender Gerechtigkeit und da muss man ausgleichen oder so. Der Jona verkörpert beide Söhne. Im Kapitel 1 und 2 verkörpert er den jüngeren Sohn, der davonläuft, aus den Augen des Herrn, oder? Und im Kapitel 3 und 4 verkörpert er den älteren Sohn, der zwar folgt, aber verrückt ist. Weil Gott nicht das tut, was er eigentlich findet, das wäre jetzt richtig. Im Jona, glaube ich, sein Grundproblem, sein tiefes Grundproblem war, er war blind für das Geheimnis der Gnade von Gott. Er war blind für die Art von Gott, wie Gott funktioniert, wie Gott mit Menschen umgeht, vor allem auch mit schlimmen Menschen. Er hat Gott nicht traut, wirklich, dass er es gut meint. Im Jona sein Grundproblem war, er hat Gott nicht traut, dass Gott gut meint. Und zwar mit allen Menschen. Und beide Arten, wenn man von Gott davonlaufen kann, wie ich jetzt beschrieben habe, gehen von der Lüge aus, dass Gott eben nicht gut meint. Beide Arten gehen von der Lüge aus, dass Gott die Sache nicht gut meint mit uns. Und das führt dann dazu, dass wir glauben, wir müssen ihn bewegen. Wir müssen ihn zwingen, dass er uns das gibt, wo wir glauben, das brauchen wir. Und wenn es mit Kampfgebet ist, wenn es mit einer Gebetsnacht ist, was ja nicht falsch ist. Aber die Frage ist, was ist das Motiv dahinter? Und ist es nicht so, wenn wir ehrlich sind, solange es gut geht und läuft, folgen wir Gott gern, sind wir Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Aber wenn es nicht mehr gut läuft, dann sollte er uns das liefern, wo wir glauben, was wir jetzt brauchen. Jonas, seine Reaktion, er läuft davon. Aber es funktioniert nicht wirklich. Und das bringt uns zu der dritten Beobachtung in diesem Buch. Gott lässt einen Sturm kommen. Und es gibt Übersetzungen, wo es heisst, und Gott warf einen starken Sturm aufs Meer. Also die Jonas ist da im Schiff mit diesen unchristlichen, kann man sagen, Seeleuten, also damals Heiden, er als Hebräer, wo an Jahwe Gott glaubt, ist da auf dem Schiff mit Menschen, die einen Haufen Götter arbeiten und so. Und jetzt kommt da ein starker Sturm. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Man kann sagen, der Sturm ist eine direkte Folge von Jonas im Ungehorsam. Aber wir wissen alle, dass Stürme im Leben oft nicht direkt mit meiner Sünde zu tun haben. Sondern es passieren einen Haufen Stürme im Leben, die einfach passieren, weil unsere Welt in einer Schieflage ist, weil man theologisch von einer gefallenen Schöpfung redet und sie auch so ist. Wenn man nicht einmal die Zeitung lesen, da kommt man auch sonst mit über, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und da gibt es Stürme, die einem schier umbringen. Also müssen wir vorsichtig sein und nicht sagen, okay, du erlebst einen Sturm im Leben, dann hast du gesündigt. Also so direkte Kausalität. Nein, nicht jede Schwierigkeit, nicht jeder Sturm im Leben ist eine Folge von Sünde. Beim Jonah zwar offensichtlich schon, aber hinter dem Sturm, was da passiert auf der Vorderbühne, steckt noch etwas ganz anderes, glaube ich. Nämlich Gott will ihm Jonah helfen, durch den Sturm zu einem neuen Verständnis, wer er ist. Gott will durch den Sturm im Jonah zeigen, dass er ein gnädiger Gott ist. Jetzt ist wieder etwas, was uns nicht in den Kopf hier will, oder? Moment einmal, jetzt schickt Gott den Sturm, der bringt ihn um. Aber eigentlich will Gott mit dem Sturm zeigen, im Jona, wie gnädig dann er ist. Schon schräg, oder? Könnte es nicht sein, dass Gott Stürme zulässt, Stürme schickt, wie auch immer? Das wissen wir ja nicht. Ich habe vorher gesagt, wir leben in einer gefallenen Welt, da passiert ein Haufen Zeug, und nicht schön ist. Aber könnte es sein, dass Gott mit den Stürmen oder durch Stürme uns will sensibler machen für Worte, die man sonst nicht sehen würde. Und dann es braucht, um Entwicklungen anzustossen in unserem Leben. Und wenn du Geschichten liest, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Du kannst vom Josef lesen, vom Abraham, vom Mose, im Neuen Testament von Paulus und anderen. Die haben schreckliches Zeug erlebt. Und man fragt sich, Gott, wie kannst du so hart sein und die durch diese Krisen durchlassen? Schicken, jagen, leiden lassen. Über lange Jahre. Und Josef wird Retter von seinem Volk viel später, weil er durch den Sturm gegriffen ist. Oder die Stürme mehrere erlebt. Und Mose wird durch alle Stürme zum Führer und Vermittler zwischen Gott und Israel damals. Ein Paulus wird zum Weltbeweger, wo es ums Evangelium geht. Über lange Zeit ist Stürme unterwegs. Schwierigkeiten. Stürme können uns sensibler machen für Worte, die wir sonst nicht sehen würden. Falls wir es zulassen. Stürme in unserem Leben können uns sensibler machen für Worte, die wir sonst nicht sehen würden. Falls wir es zulassen. Und da können in unserem Leben verschiedene Sachen sein. Irgendwelche Krisen, Beziehungskisten, die auseinanderbricht. Auf der Vorderbühne Katastrophen, geht alles bachab. Krankheit, Misserfolg, was auch immer die Stürme in deinem und in meinem Leben sind. Der Jona hat nicht gesehen, dass in der Tiefe vom Wüten von dem Sturm eigentlich Gottes Gnade gesteckt ist, wo ihn näher zu sich hat wollen ziehen und wo sein Herz hat wollen verändern. Und das zieht sich durch. Das hat er nicht gesehen beim ersten Mal beim Sturm. Und er hat es auch nicht gesehen, wo dann der Rizinus vertoret ist im Kapitel 3 und 4, wo er nochmal die Stürme erlebt hat, Schwierigkeiten erlebt hat. Er hat es nicht gesehen. Der Jona war blind für die tiefen Worte in den Stürmen, nämlich dass Gott seine Gnade hat wollen zeigen durch den Sturm. Wir können wählen. Wie wir die Stürme interpretieren in unserem Leben. Und was wir, vielleicht sage ich so, lernen oder können erkennen in den Stürmen von unserem Leben. Das können wir wählen und es ist unsere Entscheidung. Wenn man durch die Brille schaut, dann sieht man Römer 8, 28 anders. Römer 8, 28 ist eine ganz schwierige Stelle. Dort steht, dass alles, was uns zustößt, alles, jetzt kann ich gerade nicht zitieren, helfen wir. Alle Dinge, jenen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Danke. So, gerade den Hänger gehabt. Alles, was wir erleben, dient uns zum Besten. Vorausgesetzt, wir lieben Gott. Wenn man da jetzt vom Jona schaut, könnte man ja sagen, eigentlich hätte der Sturm zum Guten dienen. Aber er hat es nicht gesehen. Und er hat es auch dem Rizinus nicht gesehen, wo der Kopf verteuert ist. Ist er verrückt worden auf Gott und hat gesagt, Gott, wieso nimmst du mir da weg, wo mir zusteht? Er ist wie auf der Vorderbühne stecken geblieben. Wäre da ein neuer Gedanke? Alles, was uns passiert, dient uns zum Besten. Weil es uns sensibler macht für Worte über Gott, über seine Art, wie er mit uns Menschen und mit der Welt eigentlich umgeht und will hinkommen. Fassen zusammen drei Merkpunkte. Der erste Merkpunkt: Gott mutet uns manchmal Zeug zu, wo gegen jegliche menschliche Vernunft geht. Als Nachfolgerin und Nachfolger von Jesus wirst du das immer wieder erleben. Es ist nicht menschlich logisch. Es ist eben göttlich. Das ist anders. Der zweite Lernpunkt: Vertraue Gott wirklich von ganzem Herzen, dass er es wirklich gut meint. Auch wenn du vordergründig ganz Schreckliches erlebst, Schwieriges erlebst. Entscheide zum tiefen Vertrauen, dass es Gott immer gut meint. Und der dritte Merkpunkt: Stürme in unserem Leben können uns sensibler machen für Gottes Worte. Und ich lade dich ein, dass du auf dem Weg unterwegs bleibst und nicht versuchst, einfach Stürme wegzubetten und Gott unter Druck zu setzen. Du musst mir doch jetzt endlich wieder das geben, damit ich wieder funktionieren kann. Sondern einmal auf die Hinterbühne. Und zu schauen, was könnte Gott mir schenken in dieser Entschuldigungsscheiss-Situation, wo ich jetzt gerade bin. Was könnte Gott mir schenken? Und wenn du wirklich hinter das Wüten vom Sturm schaust, wirst du Gottes Gnade entdecken. Der Jona hat sie nicht entdeckt. Aber wir können sie entdecken. Und dass uns das passiert, immer wieder, das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen.